Es ist schon wieder 2 Jahre her, dass ich das letzte Mal von hier vorne zu euch gesprochen habe. In der Zwischenzeit ist viel passiert. Ich habe geheiratet. Heute ist der 2. Jahrestag meiner unserer standesamtlichen Hochzeit. Und das feiern wir zusammen mit euch. Ja. Was wäre, wenn? Die Frage, die haben wir gerade schon mal gehört. Und das ist eine Frage, die ich mir manchmal stelle. So, ich habe in meinem Leben schon viele Entscheidungen getroffen. Jedes Jahr trifft man Entscheidungen, jeden Tag trifft man Entscheidungen. Und was wäre, wenn ich irgendeine Entscheidung anders getroffen hätte? Was würde dann passieren? Und das ist so ein nettes Gedankenspiel. Man weiß ja nicht, was wäre, aber man macht sich so seine Gedanken. Und das habe ich mir auch Gedanken gemacht darüber, als ich mal über die Gemeinde nachgedacht habe. Und die Gemeinde, die ist ja jetzt nicht ganz plötzlich entstanden hier in Klosterzellerfeld, dann war sie da, sondern es ist eine lange Geschichte, die ungefähr 2000 Jahre zurückgeht. Nee, nicht unsere Gemeinde. Die Geschichte der Gemeinde. Und das war dann, als ich mit meiner Frau zusammen an unserem freien Tag Bibel gelesen habe. Da waren wir gerade bei Römer Kapitel 10. Und dann waren wir damit fertig. Dann dachten wir, nee, das geht jetzt noch weiter. Römer Kapitel 11 müssen wir auch noch dranhängen und durchlesen. Und wir haben uns da noch lange drüber Gedanken gemacht, über das Volk Israel und die Gemeinde. Und was wäre, wenn das Volk Israel den Auftrag, den Gott gegeben hat, ausgeführt hätte, so wie Gott sich das gedacht hätte? Und die Antwort darauf ist, ja, keine Ahnung. Wir wissen das nicht, aber man kann sich so Gedanken machen. Und die Gemeinde damals, vor 2000 Jahren, hat sich auch Gedanken darüber gemacht. Und das zieht sich durch die ganze Kirchengeschichte durch. Und immer wieder die Frage, wie ist eigentlich unser Verhältnis als Gemeinde zu dem Volk Israel? Und was für eine Aufgabe hat das Volk Israel? Was für eine Aufgabe hat die Gemeinde? Und ich nehme euch mal mit in den Römer Kapitel 9 und 10. Wir werden so eine virtuelle Diskussion mit Paulus haben, ein paar Fragen stellen, die er uns beantwortet. Was wäre passiert, wenn das Volk Israel seinen von Gott erhaltenen Auftrag ausgeführt hätte? Aus dieser Frage spricht so meine menschliche Natur. Was wäre, wenn? Ich möchte etwas wissen, was ich aber nicht weiß. Der Horizont ist da für mich zu weit weg. Ich weiß das nicht. Aber was ich weiß, ist, dass Gott von uns Menschen nicht überrascht ist. Er kennt jeden von uns persönlich besser, als wir uns selber kennen. Und Gott ist auch nicht an Zeit gebunden, sondern er sieht am Anfang schon das Ende. Das übersteigt mein Vorstellungsvermögen bei Weitem, aber ich weiß, dass Gott das hinbekommt. Und manchmal sieht es für uns so aus, als wäre eine Situation vollkommen aus den Fugen geraten. Aber bei Gott ist das vielleicht gar nicht so, weil Gott schon das Ende sieht, weil er weiß, wie das, was im Moment aus den Fugen zu geraten scheint, aussieht, am Ende dann zu etwas Gutem hinführen kann. Und manchmal ist das sogar so, dass das Chaos in dem Moment hinterher der Startpunkt für einen großartigen Plan ist, den Gott ausführt. Und dann steht man da einfach nur staunend vor und denkt sich, Mensch, also schlimmer hätte es nicht kommen können, aber besser hätte es auch nicht werden können. So ist Gott, oder? Können wir mal die Bibel lesen, ne? Da werden wir das finden. Okay, steigen wir mal ein. Römer 10, Abvers 20. Jesaja aber wagt zu sagen, ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten. Ich offenbarte mich denen, die nicht nach mir fragten. Zu Israel aber spricht er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem Volk, das sich nicht sagen lässt und widerspricht. In diesen Versen, wo Paulus den Jesaja zitiert, merken wir schon, dass Gott so seine Probleme mit seinem Volk gehabt hat. Auch sein Volk bestand aus Menschen, die einen eigenen Kopf hatten und die sich nicht so gerne was sagen ließen, sondern ihr eigenes Ding machen wollten. Und schon im Alten Testament kündigt der Prophet an, dass es eine Zeit geben wird, wo der Auftrag, den Gott erfüllt haben möchte, von jemand anders ausgeführt wird. Dieser Auftrag wird weitergegeben. Und heute wissen wir, das wusste Jesaja damals noch nicht, aber heute wissen wir, dass damit die Gemeinde gemeint ist. Die ist Pfingsten entstanden, das wissen wir. Apostelgeschichte können wir das nachlesen. Und dann stellt man sich die Frage, okay, das auserwählte Volk Gottes, das Volk Israel hat den Auftrag Gottes nicht ausgeführt. Ist also jetzt die Gemeinde, hat die das Volk Gottes ersetzt? Und das ist eine Frage, die sich auch durch die Auslegungsgeschichte durchzieht. Und Theologen haben sich darüber viel Gedanken gemacht. Aber Paulus antwortet da ganz deutlich drauf. Römer 11, Abvers 2. Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat. Ein Rest ist geblieben, der erwählt ist aus Gnade. Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Die Erwählten aber haben es erlangt. Die übrigen wurden verstockt, wie geschrieben steht. Gott hat ihnen gegeben einen Geist der Betäubung, Augen, dass sie nicht sehen und Ohren, dass sie nicht hören, bis auf den heutigen Tag. Wenn Gott also alles weiß, wenn Gott alles unter Kontrolle hat, wenn ihm nichts irgendwie wegläuft, hat Gott also von vornherein geplant, dass die Gemeinde diese Rolle einnimmt. Hat Gott also sein Volk dazu bestimmt, dass es versagt und der Gemeinde den Vortritt lassen muss? Ja, das ist eine Frage, die mal so kommen kann. Und die Frage, die stellt Paulus auch hier rhetorisch. So frage ich nun, sind sie gestrauchelt, damit sie fallen? Ja, und die Antwort von Paulus kommt direkt danach. Er lässt uns nicht lange warten. Das sei ferne. Sondern durch ihre Verfehlung ist den Heiden das Heil widerfahren und das sollte sie eifersüchtig machen. Wenn aber ihre Verfehlung Reichtum für die Welt ist und ihr Schade Reichtum für die Heiden, welchen Reichtum wird dann ihre volle Zahl bringen? Denn wenn ihr Verlust Versöhnung der Welt ist, was wird ihre Annahme anderes sein als Leben aus den Toten? Ist die Erstlingsgabe vom Teig heilig, so ist auch der ganze Teig heilig. Und ist die Wurzel heilig, so sind auch die Zweige heilig. Paulus antwortet in seiner ganz ihm typischen Paulus-Art. Das sei ferne. Paulus spricht ganz deutlich den Segen Gottes an, der durch die Gemeinde in die ganze Welt gekommen ist. Und das ist nichts Schlimmes und auch nichts Verwerfliches, sondern es ist etwas Gutes. Der Segen Gottes ist etwas Gutes. Aber dieser Segen, der konnte in dieser Art, wie wir ihn heute kennen, nur fließen und durch uns fließen, weil es das Volk Gottes gab, das versagt hatte, was den Auftrag, ihren Auftrag nicht erfüllt hatte. Und die Frage ist also nicht, haben wir das Volk Gottes ersetzt, sondern die Frage ist eher, wie konnte es überhaupt sein, dass obwohl das Volk Gottes den Auftrag nicht ausgeführt hat, wir als Gemeinde zu einem Segen sein können für die Gemeinde? Das ist eine ganz andere Fragestellung. Und Paulus sagt das, wenn also schon das Versagen des Volkes Israel ein Segen ist für die Welt, für die Gemeinde, für die Menschen, wie viel mehr Segen wird es geben, wenn das Volk Gottes, das Volk Israel, zu seinem ursprünglichen Auftrag zurückkommt und dann der Segen durch das Volk Gottes, durch das Volk Israel über die Welt geht. Wir sind also ein kleiner Teil von dem, was Gott geplant hat als Segen für die Welt. Und das ist eine ganz große Ehre. Gott hat uns dazu auserwählt, dass wir zu einem Segen sein können für Menschen um uns herum. Er hat uns einen Auftrag gegeben, der von Anfang an eigentlich nicht für uns gedacht war, aber wir dürfen da reinkommen und Gott benutzt uns, Gott gebraucht uns, damit wir ein Segen sein dürfen. Wir dürfen ein kleines, kleiner Teil von Gottes großem und genialen Plan sein. Aber weil wir auch Menschen sind, kann es passieren, dass wir überheblich werden. Wir könnten sagen, ja, wir haben den Segen Gottes. Haben wir. Ja, es gibt andere, die sind den Weg Gottes nicht gegangen. Ja, das Ergebnis sieht man. Ne? Zack, die raus, wir rein. Und da kann man sich dann gut fühlen, weil wir machen es ja richtig. Wir stehen auf der richtigen Seite. Nicht so wie die anderen, ne, die gesagt haben, nee, das, was Gott gesagt hat, das wollen wir nicht tun. Wir gehen unsere eigenen Wege. Nee, wir gehen. Wir gehen den Weg mit Gott. Und damals bei Paulus waren die Menschen schon ganz genauso. Und genau diese gleiche Art zu denken, muss Paulus auch begegnet sein. Und er setzt diese Argumentation ein starkes Gegenargument und sagt in Vers 17, wenn nun einige von den Zweigen ausgebrochen wurden, du aber, der du ein wilder Ölzweig bist, in den Ölbaum eingepfropft wurdest und Anteil bekommen hast an der Wurzel und dem Saft des Ölbaums, so rühme dich nicht gegenüber den Zweigen. Rühmst du dich aber, so sollst du wissen, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Ja, Paulus bringt uns wieder back to earth. Er erdet uns wieder. Er stellt das Verhältnis wieder klar. Er sagt, wo wir als Gemeinde sind, wo wir als Gemeinde stehen. Er ordnet das ein in den großen Heilsplan, den Gott mit der Menschheit hat. Wir sind nicht der Ölbaum, also das Volk, was Gott ursprünglich ausgewählt hat. Wir sind später dazugekommen. Wir können uns auf nichts etwas einbilden, weil aus unserer Kraft würden wir das nicht schaffen, sondern die Kraft kommt nur deshalb, weil wir als fremde, wilde Zweige in den Ölbaum, den ursprünglichen Ölbaum, mit eingepfropft worden sind. Das ist ein Bild, was Paulus benutzt und das war damals bekannt. So kann man Ölbäume züchten, entwickeln. Und die Menschen wussten damals ganz genau Bescheid. Okay, der Zweig, der dazukommt, der lebt nicht aus sich selbst, sondern er lebt aus dem ursprünglichen Ölbaum. Bedeutet für uns, tut gut, wenn wir demütig sind. Dass wir wissen, wo unser Platz ist. Okay, wenn also Gott sein Volk nicht verstoßen hat, wenn er das Volk nicht ersetzt hat durch die Gemeinde, was ist dann sein Plan? Gut, dass wir fragen, Paulus antwortet darauf gleich. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, bis die volle Zahl der Heiden hinzugekommen ist und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Ich habe keine Ahnung, wie der komplette Plan von Gott aussieht. Manchmal wünschte ich, mehr zu wissen. Aber ich glaube, es ist auch gut, dass ich nicht alles weiß. Gott setzt sein Volk erstmal auf die Wartebank. Er sagt, okay, ihr müsst warten, bis die volle Zahl der Heiden sich bekehrt hat. Bis der Auftrag der Gemeinde vollständig ausgeführt ist. Das ist auch eine Motivation für uns, ne? Wenn wir sehen wollen, dass das Volk Gottes, das Volk Israel wieder vollständig hergestellt wird, wie es ursprünglich geplant war, sollten wir alles dran setzen, unseren Auftrag, den Gott uns gegeben hat, auch mal zu Ende zu bringen, oder? Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und das ist ein Versprechen, was Gott gibt. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, jeder, der an Christus glaubt, der wird gerettet werden. Das ist eine 100% Garantie, die Gott uns gibt. Keine 99, 100%. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, wird errettet werden. Und als Paulus das hier so alles durchgegangen ist und seine Gedanken in Worte gefasst hat, kommt er dann zum Schluss zu einem Lobpreis Gottes. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm zurückgeben müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge, ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Paulus gehört für mich zu den größten Theologen des Neuen Testaments. So viel können wir von ihm lesen und lernen. Und der hat so viel begriffen und das aufgeschrieben in Worten, die gar nicht so einfach zu verstehen sind. Und trotzdem kommt er dann zu dem Ergebnis, ja, wer weiß schon, was Gott wirklich denkt. Also das, was ich jetzt euch gerade geschrieben habe, ist vielleicht so ein ganz kleiner Teil vor dem ganz großen Plan, den Gott hat. Aber das hilft uns schon mal ein bisschen zu verstehen, was Gott eigentlich vorhat. Und dieses Was wäre, wenn, erübrigt sich im Prinzip. Und was uns bleibt, ist dann das Staunen über Gott. Und als ich so mit meiner Frau darüber gesprochen habe und ausgetauscht habe, wie das alles so ist, und da fiel mir ein, eigentlich ist das ein Grundproblem der Menschheit, dass Gott uns Aufträge gibt, die wir nicht ausführen. Und dann, wenn wir ganz an den Anfang zurückgehen zu Adam und Eva und mal so im Schnelldurchlauf mal gucken, was da alles so war, die großen Abschnitte, da werden wir immer wieder feststellen, Gott hat Pläne mit uns Menschen, er teilt die Pläne den Menschen mit und die Menschen gehen eigene Wege. 1. Mose 1, Vers 28. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht. Das war vor dem Sündenfall. Vor dem Sündenfall sollten Adam und Eva fruchtbar sein, sich vermehren, die Erde füllen und sie sollen über die Erde herrschen. Sie sollen den Garten Eden über die ganze Welt ausbreiten, also mit unseren heutigen Worten Reich Gottes sollten Adam und Eva ausbreiten. Und wir wissen, was passierte. Der Sündenfall kam. Adam und Eva wurden ungehorsam. Und Gott macht einen Neustart. Zuerst mit Noah, als er gesehen hat, dass das Denken und Trachten der Menschen böse war, von jung auf, von klein auf, und das Herz immer nur böse, hat er gesagt, ich muss was Neues machen. Also das geht mit den Menschen so nicht weiter. Und er startet mit Noah neu. Und dann ein bisschen später startet er mit Abraham auch nochmal neu. 1. Mose 12. Und der Herr sprach zu Abram, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Gott segnet Abraham. Er gibt ihm etwas und gleichzeitig teilt er ihm auch eine Aufgabe mit. Gott sagt nicht, ich will dich segnen und du kannst dir einen großen Namen machen, sondern Gott sagt, ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Es ist immer in der Beziehung zwischen Mensch und Gott, woraus etwas Gutes entsteht. Und diesen Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat, den beschließt er oder verfestigt er nochmal mit Isaak und Jakob. Und dann die ganze Geschichte, bis dann auch das Volk dann in Ägypten landet und wieder herausgeführt wird auf wundersame Art und Weise durch den Propheten Mose. Und sie sind dann am Berg Sinai, das Volk Israel mit Mose. Und da ist was ganz Interessantes, weil da können wir herausfinden, was der ursprüngliche Plan Gottes mit seinem Volk gewesen ist. 2. Mose, Kapitel 19. Ich lese jetzt einige Verse. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten? So sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir, aufgepasst, ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Mose kam und berief die Ältesten des Volkes und legte ihnen alle diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Und alles Volk antwortete einmütig und sprach: Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Okay, weiter geht's. Auftrag von Gott an Mose. Und zieh eine Grenze um das Volk und sprich zu ihnen: Hütet euch, auf den Berg zu steigen oder seinen Fuß anzurühren, denn wer den Berg anrührt, der soll des Todes sterben. Wenn aber das Widerhorn lange tönen wird, dann soll man auf den Berg steigen. Als nun der dritte Tag kam und es Morgen wurde, da erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke auf dem Berg und der Ton einer sehr starken Posaune. Das ganze Volk aber, das im Lager war, erschrak. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen und es trat unten an den Berg. Der ganze Berg Sinai aber rauchte, weil der Herr auf den Berg herabfuhr im Feuer. Und ein Rauch stieg auf wie der Rauch von einem Schmelzofen und der ganze Berg bebte sehr. Und der Posauneton wurde immer stärker und Mose redete und Gott antwortete ihm laut. Und jetzt Kapitel 20. Und alles Volk sah den Donner und die Blitze und den Ton der Posaune auf dem Berg rauchen. Als sie aber solches sahen, flohen sie und blieben in der Ferne stehen und sprachen zu Mose: Rede du mit uns, wir wollen hören, aber lass Gott nicht mit uns reden, wir könnten sonst sterben. Mose aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, euch zu versuchen, damit ihr es vor Augen habt, wie er zu fürchten sei und ihr nicht sündigt. So stand das Volk von Ferne, aber Mose nahte sich dem Dunkel, darin Gott war. Eine spannende Geschichte, bekomme ich Gänsehaut. Also, wer von uns hätte keine Angst bekommen? Ich habe mir das so vorgestellt, Alla und Sarah sind in Goslar, wollen nach Klaus zum Gottesdienst fahren, auf den Berg fahren und plötzlich ist da sowas, Erdbeben, Feuer vom Himmel, es raucht und qualmt, Ton einer lauten Posaune. Alla wird vielleicht sagen, mal gucken, was da ist, ne? Aber Sarah wird nicht mit ins Auto steigen, um dahin zu fahren, oder? Also könnte ich mir vorstellen, nichts gegen Sarah so. Aber ich mache keinem einen Vorwurf, dass die Menschen da Angst gehabt hatten. Und ich meine, das war schon eine beeindruckende Show, die Gott da geliefert hat, oder? Und das auch hier mit, die Erde bebte sehr und das war sehr laut und die Posaune wurde immer noch stärker. Also das muss beeindruckend gewesen sein. Gott hat, weiß ich nicht, ob er auch so eine tolle Lautsprecheranlage hat, auf jeden Fall. Wenn wir Gott begegnen, können wir Angst bekommen. Wir können es mit der Angst zu tun bekommen. Das ganze Volk hatte Angst bekommen. Und in dem Moment wird uns bewusst, Gott könnte uns mit einem Fingerschnipsen beseitigen. Er hat die Autorität und die Macht, uns einfach von der Welt zu schaffen. Und es ist Gnade, dass er es nicht tut. Und indem wir uns bewusst werden, was für eine Autorität und Macht Gott hat, und obwohl er sie nicht einsetzt, das ist das, was wir Ehrfurcht nennen. Aus uns heraus könnten wir niemals vor Gott bestehen. Und was mir aufgefallen ist, da habe ich euch auch kurz darauf hingewiesen, schon damals wollte Gott, dass sein Volk ein königliches Priestertum ist. Gott wollte nicht durch Mose zum Volk reden, sondern er wollte direkt zu den Menschen reden. Er wollte mit jedem Einzelnen in Beziehung treten. Aber das Volk hat geschlossen abgelehnt. Und wenn wir dann nachlesen, wie Mose mit Gott geredet hat, Mose ging täglich in die Stiftshütte, in das Allerheiligste und redete mit Gott, wie jemand mit seinem Freund redete. Das war das, was Gott eigentlich fürs gesamte Volk geplant hatte. Gott hatte geplant, dass das Volk, die Menschen täglich ins Allerheiligste gehen und dort ihre persönliche Zeit, stille oder laute Zeit mit Gott haben und mit Gott reden können, wie man mit einem Freund redet. Das war der Wille, der ausdrückliche Wille Gottes, den er hatte mit seinem Volk. Diese Berufung, in der Mose lebte, war für das ganze Volk Gottes geplant. Und aktuell führt die Gemeinde diesen Plan aus. Der Heilige Geist wohnt in uns, der ist in uns eingezogen. Wir haben Zugang zum Thron Gottes. Jesus hat für uns den Weg freigemacht. Alles das, was uns daran hindert, zu Gott zu kommen, zum Vater im Himmel zu kommen, das hat Jesus beseitigt, als er am Kreuz gestorben ist. Alles hat er mitgenommen, alles hat er auf sich genommen. Sünde und Gott ist wie Feuer und Wasser, das besteht nicht zusammen. Und wir Menschen haben gesündigt, jeder von uns hat etwas getan, was nicht richtig ist in den Augen Gottes. Und deshalb können wir vor Gott nicht bestehen, deshalb können wir nicht zu Gott kommen, deshalb können wir keine Beziehung zu ihm haben. Außer wenn wir sagen, okay, danke Jesus, dass du diese ganzen Sünden auf dich genommen hast. Das ist jetzt nichts mehr, was mich von meinem Vater im Himmel trennt, sondern ich kann zu meinem Vater im Himmel kommen. Und genau das schreibt Petrus in seinem ersten Brief, 1. Petrus 2, ab Vers 9. Ihr aber, schreibt er der Gemeinde, seid ein auserwähltes Geschlecht, ein aufgepasst, königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht, die ihr einst nicht sein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Ja, was wäre, wenn? Ich komme nochmal darauf zurück. Und ich habe mir das so ein bisschen ausgemalt. Was wäre eigentlich, wenn das Volk Gottes damals am Berg Sinai Ja zu Gott gesagt hätte? Dann wären wir aus den Heiden nicht in der Situation, in der wir heute sind. Wir würden nicht diesen Platz und diese Berufung einnehmen, in der wir heute sind, sondern das Volk Israel würde genau das leben, was wir jetzt leben. Dann wäre jeder Pastor ein Jude, dann wäre jeder Lobpreisleiter ein Jude. Und die würden durch die Welt ziehen und die würden in den Ländern würden sie Gemeinde bauen und sie würden predigen, das Evangelium predigen und Menschen zu Gott führen. Denn das wären dann die Menschen gewesen, die in Beziehung mit Gott ständen, die erfüllt gewesen wären mit dem Heiligen Geist. Sie wären die königlichen Priester, dieses auserwählte Geschlecht gewesen, das allen anderen Menschen den Weg zum Vater im Himmel zeigen würde. Und als mir das klar wurde, was für einen Plan ursprünglich Gott gehabt haben muss, da wurde mir wieder deutlich, also wenn ich meine Berufung nicht lebe, wenn ich den Plan, den Gott mit meinem Leben hat, nicht ausführe, kann es mir dann vielleicht genauso passieren wie dem Volk Israel? Kann es dann passieren, dass Gott sich jemanden anders sucht, der dann die Aufgabe ausführt, die ich eigentlich hätte tun sollen? Und das ist etwas, das muss jeder von euch für sich selbst beantworten. Das kann ich nicht für mich tun. Was mich auch zum Nachdenken angeregt hat, und das gebe ich euch mal als Hausaufgabe mit. David, kennt ja David, ne? Großartiger König. Weiß ich nicht, vielleicht der vorbildlichste, beste, größte König. Ich weiß nicht, der hat auch viel Mist gebaut, aber hatte auf jeden Fall, sein Herz war am rechten Fleck. Wisst ihr, dass David nur Gottes zweite Wahl war? Er hat ja eigentlich Saul ausgewählt. Und nur weil Saul ungehorsam gewesen ist, wurde das Königtum von Saul weggenommen und auf David gelegt. Und da muss ich mir vorstellen, okay, wenn David nur die zweite Wahl war, was hätte das Leben von Saul sein können? Was für eine Berufung lag auf seinem Leben? Und das hat er einfach weggeschmissen. Aber das ist Stoff für eine andere Predigt. Also ich habe gesagt, ich möchte den Auftrag Gottes annehmen. Ich möchte das Leben. Ich möchte die Berufung, die Gott mir gegeben hat, die möchte ich ausführen. Und das wünsche ich mir auch für euch. Ja, und wenn du noch nicht zu Gott Ja gesagt hast, ich kenne nicht alle von euch, was wäre, wenn du es heute tun würdest? Wäre das nicht etwas Geniales? Du würdest mit hineingenommen werden in den großartigen Plan, von dem ich gerade geredet habe. Und du könntest ein Teil davon sein, dass Gott durch dich Menschen hier auf dieser Welt erretten möchte. Du wärst ein Teil davon, dass Gott dich segnet und du ein Segen sein kannst für andere Menschen. Also wenn du Gott dein Herz noch nicht gegeben hast, dann ist heute der Zeitpunkt dafür. Und ich möchte uns bitten, dass wir kurz die Augen schließen, dass wir eine private Zeit haben, wie wir das jetzt so in Gemeinschaft haben können. Aber wenn dich das betrifft, dann heb doch kurz die Hand und dann wollen wir gemeinsam beten, dass das neue Leben in dir Gestalt annimmt. Bist du da? Bist du da und möchtest Ja zu Jesus sagen? Lass uns aufstehen und beten. Jesus, ich danke dir für alles, was du getan hast. Und Worte können gar nicht beschreiben, was das alles beinhaltet. Das, was du getan hast, übertrifft alles das, was wir uns jemals vorstellen können und was wir beschreiben können. Worte reichen dazu nicht aus. Aber Jesus, du hast für uns den Weg vorbereitet. Du hast den Weg geebnet zum Vater im Himmel und wir dürfen Gemeinschaft haben mit dir und dem Vater im Himmel. Danke für den Heiligen Geist, den du uns gegeben hast. Der Heilige Geist, der uns in alle Wahrheit leitet und der uns an das erinnert, was Jesus hier auf dieser Erde gelehrt hat. Danke dafür. Danke, dass wir in deinem großartigen Plan leben dürfen, Gott. Danke, dass wir von dir berufen sind, ein Segen zu sein, weil du uns zuerst gesegnet hast. Jesus, und ich bete, dass wir das nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern dass wir wirklich ernsthaft in dem Bewusstsein leben, dass wir eine Aufgabe haben von dir, Jesus. Und die wollen wir ausführen. Wir wollen dich nicht beschämen, sondern wir wollen dich ehren.